Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, herzlich willkommen zum ersten Live Original verkorkt Podcast am 13. Mai 2020. Mit mir, der bei Original verkorkt sowieso immer redet, und mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel. Hallo Daniel.
Hi, servus. Hallo Christoph.
Hallo Daniel. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat, technisch geklappt hat auf jeden Fall schon mal, oder zumindest für den Anfang. Ich bin da guter Dinge. Mhm. Und dass wir sozusagen hier über ein paar hundert Kilometer hinweg zusammensitzen und deine Gutsweine probieren werden. Das ist eigentlich so ein bisschen der Anlass,
sehr schön,
dass wir uns heute Abend treffen. Denn normalerweise hättest du das im Weingut gemacht, und das geht jetzt natürlich nicht. Mhm. Es laufen die Dinge zwar so langsam, aber sicher wieder an. Aber eine wirkliche Präsentation der Wein ist halt weder bei dir im Weingut möglich, noch auf irgendwelchen anderen offiziellen Veranstaltungen. Also dachten wir, wir legen das mal ins Netz, ne?
Genau.
Und witzigerweise ist ja, also ich habe es ja schon mehrfach irgendwo anders erzählt, also auch in anderen Podcasts, dass ich ja mit dem Bloggen angefangen habe vor 13 Jahren mit einem Wein von dir sozusagen. Das war der erste Blogbeitrag, und jetzt ist es auch die erste Live-Sendung mit dir. Das ist schon ganz witzig, finde ich. Also das passt.
Ja, freue ich mich.
Ja, ich mich auch. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge bei dir in Sieversheim im Moment? Also ich habe schon gesehen im Chat, ist der Tom Glass, der ist Winzer in Franken. Und da in Franken hat es ja teilweise die, jetzt bei den Eisheiligen, die Weinberge komplett erwischt. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, wir sind mit blauen Augen davon gekommen. Wir haben zwar auch ganz kleine Schäden, so in 2-3 Frostlagen, aber ein paar, ja, braune Blätter. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie sich das entwickelt. Ich war jetzt heute gar nicht gucken. Es ist ja die Nacht von Montag auf Dienstag gewesen. Mhm. Und es ist wirklich nur minimal, was da bei uns passiert ist. Also es gibt, wie gesagt, 3-4 Weinberge, wo unten gerade so die ersten 10-20 Meter ein bisschen was betroffen ist, aber es hat lang nicht die Ausmaße wie in Franken. Ja. Ich weiß es vom Christian Müller auch, ein ehemaliger Azubi und Freund hier von unserem Hause. Und gerade, ich glaube, um Volkach rum,
ja,
das ist wohl relativ dramatisch. Mhm. Und es tut mir sehr leid.
Ja, mir auch, total. Es gibt teilweise bis zu 100% Schaden. Ne? Also es ist schon heftig.
Wir hatten das 2017 so dramatisch. Da hatten wir wirklich beim Riesling nur 20 Hektoliter geerntet. Und das war auch für uns so ein ganz heftiger Schlag, 2017. Von daher weiß ich, wie sich das anfühlt.
Ja. Das betrifft ja die Blüten jetzt erstmal, die also ausgetrieben sind und die dann eben keine Knospen tragen werden, sozusagen, also keine Trauben tragen werden. Die können aber es kann ja nochmal neue Triebe geben, ne?
Das sind dann. Ja, das wird schon wieder grün, ja, aber da hängt halt kein Ertrag drin dann, ja. Also die Weinberge sehen so, denke ich mal, so im Juni oder ja, eher Juli wieder einigermaßen normal aus und haben Blätter und erholen sich auch, aber halt alles ohne Früchte.
Mhm. Also da kommen dann auch keine späteren Blüten mehr nach. Also manchmal entwickelt sich ja noch so eine zweite Blüte, oder?
Das kann sein, dass das jetzt so eine spätere Blüte gibt, aber da weiß man halt auch nicht, ob das dann nachher dann auch reif wird.
Mhm.
Ich hatte das noch nie in diesem späten Stadium, wenn die Triebe schon so weit fortgeschritten sind. 2017 bei uns war das Frühjahr, das war am 20. April, und da waren die ja gerade ausgetrieben. Die hatten so kleine Blätter, und das was dann noch kam an Beiaugen und Notaugen, das ist nachher schon noch normal reif geworden, aber war halt extrem kleiner Ertrag. Wie sich das jetzt entwickelt, habe ich keine Erfahrung. So spät.
Okay. Ja. Bevor wir sozusagen so ein bisschen rein starten und mal nochmal so kurz einen Abriss machen, wo du mit deinem Weingut überhaupt liegst. Also es gibt ja Leute, die zuhören, die kennen dein Weingut schon gut, aber es gibt mit Sicherheit auch andere, die das noch weniger gut kennen. Womit fangen wir an? Was trinken wir als erstes?
Ich würde sagen, wir fangen an mit Rosé. 2019 Rosé. Ja, sehr, sehr fruchtiger, frischer Sommerrosé. Relativ hell in der Farbe. Mhm. Das ist mir eigentlich auch wichtig. Rebsorten sind da drin St. Laurent und die Spätburgunder vorlesen.
Ja.
Hauptsächlich und ja, ein klein bisschen Frühburgunder ist noch mit drin.
Ja. Also vier Rebsorten, habe ich jetzt richtig? Mhm. Frühburgunder, Spätburgunder, St. Laurent und Merlot. Das ist ja ganz witzig. Du hast ja einen sehr, sehr guten Ruf für deine Rieslinge natürlich, für Weißburgunder. Das sind eigentlich so die Top-Weine, die bekanntesten Weine. Aber du hast ja auch wirklich noch so ein bisschen sowas wie ein Gemischtwarenladen. Ne? Also gerade jetzt im roten Bereich ist es schon
ja, so ein
bisschen ungewöhnlich. Ne?
So ein bisschen Rebsorten-Messi.
Ja.
Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, als ich jung war. Und ja, und irgendwie so ein bisschen ausprobieren wollte, was so geht. Mein Vater, ich habe den Betrieb übernommen mit null Rotwein, also null Rotweinanteil, gar nichts.
Ja.
Und 1992, als ich so anfing hier in Sieversheim, dachte ich, ich muss jetzt auch ein bisschen Rotwein machen. Das war auch gerade damals auch ziemlich en vogue. Und habe dann mal so ein bisschen, es gab in Sieversheim eine uralte Anlage, die steht übrigens immer noch, die ist 1940 gepflanzt und das war eine St. Laurent-Anlage und aus dieser Anlage habe ich Schnittgut geholt und die ersten St. Laurent gepflanzt und auch gleichzeitig auch noch Spätburgunder gepflanzt. Ja, das Rotweinthema hat sich dann ausgeweitet, als ich von einem Praktikum zurückkam aus Kalifornien und unbedingt auch ein bisschen Merlot machen wollte. Und dann kam irgendwann auch nochmal Frühburgunder dazu. Das sind keine großen Mengen, also keine großen Flächen, die es dort gibt. Das ist sind eigentlich im Prinzip ist es so gewissermaßen ein bisschen Hobby. Ja, und okay. In guten Jahren machen wir Rotwein draus. Mhm. Und wenn es halt sich ergibt und die Vorlesen, die früheren Ernten, die Vorlesestufen gehen dann in Rosé und es gibt dann sehr schön frische Rosés.
Mhm. Aus diesen, das heißt, Rebsorten. Genau, ihr geht wenn ihr das erste Mal durch den Weinberg geht, dann schneidet ihr sozusagen für den Rosé raus. Bei den roten Sorten und wahrscheinlich bei den weißen Sorten dann eben für Schaumwein, ne?
Richtig, ja. Genau. Ja. Ja. Das macht einfach Sinn, das fällt an und das macht auch Spaß und das ist, ist 11,5%. Mhm. Mhm. Das ist ganz schön.
Ja, das ist schon, genau, ziemlich auf der Frucht.
Relativ balanciert, ja.
Also ich hatte so in der Nase dachte ich so, oh, das ist schon erdbeerig, aber eher so walderdbeerig, wo noch so eine Spur von Kräutern mit drin ist und so ein bisschen Unterholz auch noch, also was auch so eine ganz leicht herbe Note noch hat.
Ja. Genau. Ja. Das ist halt auch schon recht früh gefüllt und komplett Edelstahl. Das vergärme auch relativ kühl, dass es halt sehr schön frisch bleibt und fruchtig bleibt. Und
ja, also wirklich auch jetzt ein Wein für Richtung Sommer.
Ja. Genau.
Ja. Hat aber schon, finde ich, im Nachklang hat er schon so ein bisschen was von der Salzigkeit, die wir bei den anderen Weinen auch noch stärker, also ausgeprägter wahrscheinlich haben.
Ja, ne? Ja, es zeigt schon so ein bisschen den Grip, den eigentlich alle, der sich durchzieht durch unser ganzes Portfolio, muss man schon, ja.
Sieversheim ist jetzt so ein bisschen, ja, abseits der üblichen rheinhessischen Weinrouten, die man so kennt, ne? Also man kennt Bingen, man kennt natürlich Nierstein, den Wonnegau, das sind so die größeren Bereiche und Sieversheim liegt in der sogenannten rheinhessischen Schweiz. Wo ist das?
Ja, das ist im Prinzip der nordwestlichste Rand, Zipfel von Rheinhessen dort, wo es einfach ein bisschen schroffer und steiler wird und wo angrenzend an die nahe Region, also also Bad Kreuznach ist gar nicht weit, sind nur 10 Kilometer Luftlinie.
10 Kilometer.
Genau, 10 Kilometer. Und unsere Weinberge, gerade die in Fürfeld, das ist so eine ja, ein neues Projekt von mir seit ein paar Jahren. Die grenzen direkt an den Kreuznacher Stadtwald an. Also wenn man bei uns in den Weinbergen steht und Richtung Westen schaut, und dann sieht man eigentlich nur noch Wald und Felder und ja, viele Windräder.
Ein paar Windräder, genau.
Ja. Viele Windräder und und da dort, ja, dort ist Weinbau auch nicht mehr möglich. Vielleicht jetzt schon in diesen warmen Jahren, die wir haben. Aber ja, von der Historie gab es dort früher, ja, sagen wir mal jetzt 5-6 Kilometer westlich von uns keine Weinberge mehr. Mhm. Wir zählen so ein bisschen zur kühlsten und höchsten Ecke von Rheinhessen mit bis zu 300 Meter Höhe. Und ja, und das, diese klimatischen Verhältnisse in Verbindung mit unseren Böden, mit unseren vulkanischen Böden, was auch was Besonderes ist für diese Ecke in der Rheinhessischen Schweiz, ergeben halt sehr, ja, mineralische, salzige, manchmal auch karge Weine, die eigentlich so diese Herkunft auch ganz gut zeigen. Ja, dieses das, schroffe, karge und das möchten wir auch so möglichst pur in die Flasche bekommen, wie es halt auch wächst bei uns. Ja.
Das zeigt sich dann manchmal in den großen Gewächsen aus dem Haagriez nochmal besonders deutlich auch. Ne?
Genau.
Das heißt, es sind im Prinzip ist es sind es rein hessische Weine, die auch so ein bisschen nahe Blut drin haben. Ne? Also es ist eigentlich genau an,
genau.
Der, ja, an der Grenze.
Ja, 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 ja. Richtig, ja. Und es ist eigentlich eine sehr spannende Region, also die wirklich einzigartig ist, auch von der ganzen Fauna, die dort, also von den Pflanzen und alles, was da, was man dort so findet, bei uns so findet, eine große Heidelandschaft obendrauf, auf der, auf dem Horn und also auf der, also die quasi die Kuppe der Herkretz und des Horns sind Naturschutzgebiete und sehr felsige und trockene Standorte mit ständig Windeinfluss und dort wächst Heide. Landschaft, wie, das sind eigentlich saure Böden auch, und, ja, eigentlich gar kein Wald, weil das ist, die Böden sind so trocken und so karg, dass dort noch nicht mal Wald aufkommt, und das, fast eigentlich, das ist, das macht die Gegend halt so spannend halt auch.
Und sehr abwechslungsreich, ja. Und es ist ja auch außergewöhnlich steil teilweise, ne? Also,
es gibt die klassischen Steillagen in der Herkretz. Das ist jetzt nicht so steil, wie man das so kennt von der Mosel.
Von der Mosel nicht, aber in Rheinhessen kennt man es sonst nicht so häufig.
Für Rheinhessen ist es natürlich schon besonders. Ja. Ja. Mhm. Genau.
Wann hast du angefangen? Also du Wagner Stempel war ja eigentlich ein, auch ein Gemischtbetrieb, ne? Mit einem Teil Wein und einem Teil Landwirtschaft. Ne?
Genau. Ja. Da kommen wir her, also mein Vater und mein Großvater, die waren mehr landwirtschaftlich orientiert, die haben ja den Ackerbau sehr forciert und ja, und mein Vater war auch sehr, sehr froh, dass ich mich irgendwann, nicht irgendwann, sondern 1992 dann entschieden habe, Winzer zu werden. Und so hat sich mein Vater auf die Landwirtschaft, den landwirtschaftlichen Bereich gekümmert, und ich hatte schon immer freie Hand, was den Weinbau betrifft. Ich habe halt von vorne ganz jung und ja unvorbelastet angefangen, ja, Wein zu machen. 1992 meine ersten drei Weine auf die Flasche gebracht. Das waren zwei Rieslinge, einen von der Herkratz und einen vom Höllberg und einen Silvaner, damals Selektion Rheinhessen, ja, vom Horn von alten Reben, den wir dort gemacht haben. Und ja, das waren so die ersten trockenen Weine, die ich 1992 auf den Markt gebracht hat. Okay. Als ich noch eigentlich überhaupt uns niemand kannte und ich auch noch nicht wirklich Kunden hatte dafür.
Wann hat sich das mit dem Kennenlernen verändert? Also ich weiß, bei mir war das so ein bisschen, glaube ich, durch Stuart Pigott tatsächlich.
Pigott, ja. Ja, es hat ein paar Jahre gedauert. Ja. Ich habe den Stuart Pigott kennengelernt in Berlin. Das war 2001. Mhm. Also das war dann fast zehn Jahre später. Mhm. Und der hat die Weine beobachtet und fand ich spannend und dann ging das irgendwie, da hat man einen deutschen Riesling-Preis gewonnen, Feinschmecker-Riesling-Preis gewonnen, 2002 mit Herkratz.
Ja.
Und auf einmal ging das irgendwie vorwärts. 2004 dann VDP-Mitgliedschaft. Mhm. Und dann gab es so eine allgemeine Aufbruchstimmung auch in Rheinhessen. Da waren wir nicht die Einzigen, sondern da sind ganz viele Betriebe
genau. Battenfeld, Spanien.
Bekannt geworden. Richtig. Wittmann. Ja. Wittmann war schon früher am Markt. Mhm. Eigentlich. Sein Vater hat schon sehr erfolgreich.
Stimmt. Der war schon früher da. Aber es war im Prinzip ja auch diese Message-in-a-Bottle-Aufbruchstimmung, also zusammenzutun und nach vorne zu gehen.
Ja. Genau, das war große Zeit, auch wichtige Zeit für Rheinhessen, um halt aus diesem doch eher angestaubten Süß- und Billig-Image irgendwie rauszukommen. Ja. Das war geniale Zeit. Da ist unglaublich viel passiert. Großartig.
Okay. Apropos Süße, wie viel Süße hat der Rosé?
Da liegen wir so bei 5 Gramm Restzucker. Das ist recht balanciert. Es gab einen Tank, der nicht ganz durchgegoren ist. Der ist da mit dabei. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, dass der nicht ganz durchgegoren ist.
Okay. Genau. Nicht durchgegoren. Es gibt ja, also du vergärst ja mittlerweile alles spontan, also schon lange.
Ja.
Und wenn das dann nicht durchgärt, dann lässt es einfach so. Und es gibt ja auch Leute, die impfen das danach. Hast du früher, glaube ich, auch mal gemacht dann.
Ja,
das machst du auch im Zweifelsfall noch.
Ja, ich mache da keine Religion draus. Ja. Also, wenn's passt. Also, bei uns wird auch noch. Ja, wenn ich Weine wirklich trocken haben will, dann impfe ich die auch mal nach. Ja, aber. Das hat jetzt einfach in dem Fall so ganz gut gepasst, dass man diese natürliche Fruchtsüße zurückbehalten und ja, für so ein Rosé finde ich das eigentlich auch ganz gut.
Ja.
Ich habe den Jahrgang 2018 zum Beispiel sehr trocken interpretiert, weil die Trauben sowieso sehr reif waren und mich hat dort jedes Gramm Zucker irgendwie gestört, aber ich finde zu so einem 19er passen auch mal wieder 2-3 Gramm Restzucker.
Finde ich ganz gut. Ist halt extrem süffig, ne?
Ja. Ist es so, ja.
Ja, finde ich schon. Also ich glaube, man darf das auch sagen. Also es soll ja auch getrunken werden.
Ja. Ja, genau.
Also es
ja,
ist richtig. Wahrscheinlich jetzt einfach der unkomplizierteste Wein auch aus der Reihe, der
fruchtigste. Richtig.
Ja. Ich schenke mir, glaube ich, mal den Silvaner ein. Das ist der zweite, ne?
Gerne.
Den wir machen. Und du kannst ja mal ein bisschen was vielleicht über den 2019er Jahrgang sagen, weil im Prinzip war ja 18 und 19 beides sehr heiß.
Ja, wobei 19, ich würde es jetzt nicht unbedingt als besonders heiß. Es gab zwar so 3 heiße Phasen, aber im Prinzip so gerade vom Herbstverlauf und allgemein sind die Weine doch schon wesentlich kühler gewachsen im Vergleich zu 18.
Okay. Also ihr habt schon teilweise 40 Grad gehabt, ne? Im Juli, Ende Juli.
Das gab, ja, es waren so ein paar heiße Tage, wo wir auch hier und da Probleme hatten mit Sonnenbrand an den Trauben, wenn zu stark entblättert war, was wir allerdings auch sehr dezent gemacht haben, zum Beispiel, also zumindest von der Sonnenseite sehr wenig gemacht haben und aber im Großen und Ganzen finde ich den Jahrgang 19 schon wesentlich kühler. Ich habe gerade heute GGs probiert von Rheinhessen und die Weine zeigen eigentlich nichts von einem heißen Jahrgang.
Also auch nicht von Trockenstress so oder so, ne? Das konnte man ja teilweise schon bei den 2018ern dann auch schmecken. Ja.
Ja, ist richtig. Die Weine sind alle pH niedrig und haben einen tollen Grip und auch vom Alkohol sind sie wesentlich, wesentlich niedriger als die 18er. Ich finde das durchweg ein klassisches Jahr mit einer schönen Trinkanimation, recht dezentem Alkohol, einer balancierten Säure. Die Weine sind viel seidiger irgendwie als die 18er, finde ich. Und das gefällt mir sehr gut an denen. 19 war halt auch einen Tick später von der Reife als 18. Und vor allem die Erträge waren halt also wesentlich niedriger in 2019.
Wie kam es?
Und wir hatten, ja, die Reben waren angestrengt von 18. Die okay, haben sich ausgeruht.
Ja, das,
ja. Das ist ja immer so in der Natur, ja. Wenn du hast immer diese Schwankungen, ja, wenn du mal ein ertragsstarkes Jahr hast, geht es im nächsten Jahr direkt wieder, merkst du das, dass die Reben sich halt ein bisschen zurücklehnen und einfach kleinere Erträge bringen. Und das war eigentlich gerade beim Riesling sehr deutlich 2019.
Okay. Ja.
Wir haben beim Riesling nur 30 Hektoliter geerntet 2019. Das
okay.
war in 2018 gerade mal doppelt so viel.
Krass. Und im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt, so um die 50 dann, oder?
Ja, also 53 2000, also und jetzt, also in 2019 waren es so etwas über 50 und 2018 waren das halt auch 70, so ungefähr.
Okay.
Da ging es halt vorwärts.
Ja. Später gelesen heißt dann, in Bezug von 19 auf 18 waren das Wochen oder Tage?
Wochen, nee. Ja, schon. Alles eigentlich so eine Woche, 10 Tage, 10 Tage später.
Okay.
Als 18.
Ja.
Ein klassisches Jahr. Ich bin ganz glücklich damit.
Ja. Ja. Auch hier beim Silvaner, ne? Also ich halte jetzt mal die Nase ins Glas. Der Silvaner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den baust du im Edelstahl und im großen Holzfass, also im Fuder, im Doppelstückfass aus oder im Stückfass? Oder?
Ja, Stückfass. Wobei 2019 hat sich so ergeben im Herbst, dass der komplett im Edelstahl gelandet
okay.
ist. Da haben wir keinen Holzfass-Einfluss bei 2019. Und das finde ich auch für so einen guten Silvaner. Der Wein heißt ja auch zum ersten Mal grüner Silvaner bei uns.
Mhm.
Ich finde das auch passend irgendwie.
Ja.
So. Und von daher hat er keinen, also er hat halt dieses Jahr keinen Holzfass-Einfluss.
Mhm.
Rein Stahl.
Rein Edelstahl, ja.
Mhm.
Und der grüne Silvaner steht wo bei euch? In welcher Ecke?
Der steht auf der Nordseite der Herkratz, wenn du so willst. Und von daher hat Silvaner bei uns halt einen wichtigen Stellenwert, sagen wir mal so. Er wächst auf tollen, auf sehr steinigen und mineralischen Böden, in kühlen Dagen, im Prinzip auf Nordhängen, wenn du so willst, wo einfach kein Riesling, zu Hause ist, wenn du so willst. Auch mein Vater zum Beispiel hatte 50% Silvaneranteil. Also das war das, weil es einfach gepasst hat auf diesen Standort bei uns. Und wir halten auch fest daran, Silvaner funktioniert hier bei uns in den kühleren Lagen wirklich sehr gut. Er ist ein toller Botschafter unserer steinigen Böden. Und behält halt auch die Säure noch und die Frische und die Kühle. Und das ist im Prinzip die Nordseite der Herkratz, wenn das wo die Reben stehen. Und da fühlt er sich irgendwie wohl, der Silvaner. Und das wir werden ihm auch die Stange halten, dem Silvaner.
Das finde ich sehr löblich, weil Silvaner ist war lange Zeit die wichtigste Rebsorte in Rheinhessen, aber es war eigentlich immer dieser Brot- und Butterwein, der nicht so richtig viel gezählt hat. Ne?
Ja,
ich finde es bei euch schon toll, dass ihr auch einen Ortswein aus dem Silvaner macht. Das ist ja schon eine Seltenheit eigentlich. Das heißt, eigentlich ist es schon auch ein Stiefkind Rheinhessens, finde ich. Ne? Denn als großes Gewächs ist es nicht zugelassen im VDP, was ich eigentlich schade finde, weil der... Also wenn man ihn so behandeln würde, bestimmt auch in manchen Lagen das Zeug dazu hätte, aber irgendwie hat er es da nicht hingeschafft. Ne?
Ja, das ist auch im südlicheren Rheinhessen auch ehrlich gesagt manchmal schwierig, gerade in den warmen Jahren, weil es einfach so ein bisschen die Säure fehlt und das ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, also Sievershalm Silvane, das machen wir dann halt im großen Holzfass. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade die Woche gefüllt und das finde ich auch sensationell.
Dieses kommt dann Jahr auch noch aus der gleichen Lage, aus den besten Parzellen oder hast du dafür
das noch? Das kommt aus, ne, aus, ja, aus unserer ältesten Silvaner-Parzelle, die steht auch im Prinzip auf dem Horn, also auf der Prinzip Nordseite der Herkratz, auf einem ja, ehemaligen Meeresablage, also Meeresküste. Das ist so ein mehr sandiger Boden eher mit ganz vielen Austern drin. Ganz spannend. Man findet sogar Haifischzähne in diesem Boden. Ah, okay. In dieser Parzelle schon, ja.
Tertiär. Ja, hast du sonst eher in Appenheim oder so in der Ecke, ne?
Ja, oder auch Alzey-Weinheim ist so eine Ecke, wo man das wieder findet. Also ganz spannender Weinberg, fast 50 Jahre alte Reben. Und aus der Parzelle machen wir dann Sievershalm Silvane im Halbstück. Halbstück oder Stückfass, je nachdem, wie es ausgeht.
Das sind nochmal wie viele Liter?
600 und 1200 Liter.
Ja, ja, das finde ich schon wunderbar in der Nase hier. Das hat so, im ersten Moment dachte ich, da ist so ein bisschen was von jungen Walnüssen mit drin.
Ja.
Und dann fächert sich das aber auf und dann sind da viele Kräuter, da ist Stein, da ist ja, vor allen Dingen ist er sehr kräuterig, finde ich. Da kommt dann so eine leichte, vielleicht so eine leichte Quitten- und Melonennote noch mit rein.
Ja. Ist halt nicht laut. Ja. Es ist kein Verkostungsmonster, der dich irgendwie anspringt, aber es passt halt unglaublich gut, auch jetzt gerade im Frühjahr zu den Vorspeisen, zu Spargel. Es ist, Silvane ist klasse, ich trinke das sehr gerne, also wir öffnen das jetzt gerade im Frühjahr immer wieder mit großer Freude.
Ja, ich mag es auch total gerne. Und ich hatte es auch zwischendurch mal ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Also jetzt gerade auch den Rheinhessischen. Und wir hatten jetzt, letzte Woche hatten Holger und ich eine Live-Sendung gemacht mit drei fränkischen Silvanern. Und das ist einfach auch auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Zeit auch für ein Revival vom Silvaner. Das ist schon eine tolle Rebsorte, weil die hat schon eine sehr schöne Säure, finde ich. Auch der hier jetzt, ne? Der ist, genau, das ist alles nicht plakativ.
Der ist aber knackig.
Ist schon knackig.
Ja, stimmt.
Und es ist sowas, ich hatte so die Idee, eigentlich schafft der Silvaner das, was, oder eigentlich nimmt er das dem Riesling vorweg. Der Riesling war ja früher so fruchtig und so primärfruchtig ausgebaut. Und dann wurde er immer würziger, immer steiniger. Und das hat der Silvaner eigentlich immer gehabt.
So, genau.
Ne? Das kann er gar nicht, gar nicht ablegen, eigentlich. Ja.
Wir sollten mal eine Jahrgangsvertikale machen, wenn du mal da bist wieder. Die 10 Jahre Silvane Sievershalm. Ja, das cool. Wäre mal das ganz wär spannend.
Wirklich, das wäre super spannend, ja. Das stimmt. Mhm. Ja, das sollten wir echt mal machen.
Die gibt es auch bei uns.
Ja.
Wir legen ja hauptsächlich Rieslinge zurück in die Schatzkammer, aber es verschwinden auch jedes Jahr 2-3 Kisten Silvane dort.
Das ist gut.
Da könnte man mal was machen draus.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Apropos Schatzkammer und Reifekeller, ihr seid ja mitten im Umbau, ne?
Ja, pünktlich zur Weltwirtschaftskrise fertig geworden.
Ist fertig? Okay.
Fertig,
Habt ihr mit H.O. Spanier um die Wette gebaut oder sind auch so
weit fertig? H.O. war schneller.
War schneller. Okay.
Der hat aber ein halbes Jahr vor uns angefangen.
Okay, ja. Also kurz zur Auflösung, ihr habt einen Keller gebaut, einfach um, also ich sag mal Reservekeller, um einfach auch mehr Weine weglegen zu können. Ne?
Genau, ja, das hat sich jetzt so in den letzten Jahren irgendwie auch so ergeben. Und das sind keine großen Mengen, die da zurückgelegt werden. Aber wir haben jetzt gerade im Moment haben wir einen Riesling auf den Markt gebracht aus 2015. vom Höllberg, den ich auch später gefüllt habe, der im Holz war, der länger auf der Hefe war, den wir weggelegt haben, gezielt im Prinzip gemacht haben, im Prinzip abgefüllt haben zum Weglegen. Und der hätte sollen eigentlich jetzt zur Probein gezeigt werden, die nicht stattfindet, aber 2015 ein ganz, ganz großartiges Jahr bei uns mit viel Säure, mit hoher Reife und ein toller Wein. Und gerade so für solche Spielchen zu machen, da gibt es keine großen Mengen. Das waren jetzt in dem Fall, waren das 1400 Flaschen, die wir da weggelegt haben. Aber du brauchst halt für solche Sachen brauchst du halt einen Keller und die müssen halt optimale Reifebedingungen haben, und das Thema haben wir mal angegangen und dafür auch einen Reifekeller gebaut. Da freue ich mich drauf, dort immer mal wieder so ein paar Sachen gezielt wegzulegen, um sie später dann auch erst zu zeigen.
Ja. Wenn du sagst, ihr habt den im Prinzip schon zum Weglegen dann auch gemacht, inwiefern unterscheidet er sich dann? Also habt ihr einfach ein bisschen früher gelesen, um mehr Säure reinzubringen, die sich dann im Laufe der Zeit entwickelt? Oder?
Das war 15 nicht nötig. Das haben wir geerntet mit 9 Säure.
Ah ja, okay.
Und hohe Reife. Und von daher, aber grundsätzlich lassen wir die Weine halt ein bisschen länger auf der Hefe. Und aber... Das muss halt der Jahrgang auch hergeben. Ja. Wir machen das nicht jedes Jahr, aber wenn es so Jahrgänge zum Beispiel wie 15 oder auch 17 war auch sensationell. Es wird auch 17 so eine kleine Reservelinie vom Porphyr geben, die ich gerade heute eingeräumt habe in den neuen Keller. Okay. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ja. Kurz mal gestreichelt.
Irgendwann kommt, bringen wir den wieder. Ja. Und 17, 18 gibt's auch ein bisschen was, aber nicht viel. Mhm. 19, denke ich, wird es auch wieder sowas geben. Ist noch nicht ganz klar, wie wir das machen, aber ja, das macht Freude, sowas zu bringen. Gerade für die Gastronomie ist das halt auch sehr spannend, sowas.
Ja, genau. Und das ist ja auch entscheidend mittlerweile für viele, weil welche Restaurants haben noch wirklich Keller, um Weine zu lagern?
Richtig.
Das werden ja immer weniger.
Genau.
Also ich meine, wie die in rund um Freiburg oder in Tantris oder so, das kann man ja irgendwie an ein paar Fingern abzählen. Und die meisten können es sich eigentlich nicht mehr leisten, Weine wirklich wegzulegen.
Richtig. Ne? Ja, genau.
Ja. Ja. Ja, das ist, finde ich, ein super, super Wein für die Gastronomie, der Grüne Silvaner. Ja. Und das wird wahrscheinlich der nächste, der Weißburgunder auch sein. Kann ich mir vorstellen.
Machen wir Weißburgunder?
Ja, machen wir Weißburgunder. Ja.
Gut. Weißburgunder ist halt so, everybody's darling. Das hat so wunderbare gelbe Fruchten, so was Cremiges, ja.
Super cremig, schon in der Nase wirkt das so, ne?
Ja. Ist eigentlich so im Prinzip fast der unkomplizierteste Wein neben dem Grauburgunder in unserem Sortiment.
Mhm.
Die Trauben kommen vom Horn oben, also im Prinzip vom höchsten Punkt, wo wir die meisten Weißburgunder-Parzellen haben.
Ja.
Wer schon mal in Sieversheim war, gibt's oben so ein oben auf dem Horn, Winzeralm nennt sich das. Das ein Kollege, der macht das, der macht da einen kleinen Ausschank, das ist total nett. Und da oben, das sind eigentlich Osthänge und ein bisschen tiefgründigere Böden, und das ist immer kühl da oben. Und gerade in den kühlen Jahren zeigen die Weißburgunder von uns da oben wunderbare Säure, fast eine Riesling-ähnliche Säure.
Okay.
Und die Weißburgunder Baume aus zum größten Teil, also Gutswein Weißburgunder zum größten Teil im Stahl, aber auch hier in dem ist ungefähr ein Drittel Holzfass mit im Spiel, also Stückfass mit im Spiel. Das merkt man auch so ein bisschen in der Nase.
Das macht den Wein auch wirklich nochmal cremiger, ne? Also das wäre sonst auch noch ein bisschen anders wahrscheinlich.
Ne? Ja, und das hat gut funktioniert, 2019. Das hat keine, das ist ein wirklich sommertauglicher, sehr animierend zu trinkender Weißburgunder, der jetzt gerade auch zu den frischen sommerlichen Vorspeisen sehr, ist eigentlich fast zu allem passt. Das ist.
Das heißt, das ist sozusagen der Allrounder neben dem Silvaner, der aber eben weniger von dieser Würze hat. Der ist ein bisschen weniger kantig. Der Silvaner hatte ja schon irgendwie so ein paar Ecken und Kanten. Die es mögen und die anderen nehmen eigentlich den Weißburgunder. Ne? Weil viel runder ist letztlich. Ja. Trotzdem wird in Deutschland ja insgesamt deutlich mehr Grauburgunder getrunken. Ne? Ich finde ja eigentlich, dass der Weißburgunder tatsächlich der charmantere Wein ist. Also jetzt gerade auf diesem Gutswein-Level tatsächlich eigentlich der ist, den man eigentlich noch viel schöner so auch wirklich mal nebenbei trinken kann. Ne? Den kann man nebenbei trinken, aber man kann sich auch auf ihn einlassen und sich ein bisschen mit ihm beschäftigen. Das ist eigentlich beides drin. Ne?
Ja. Ich sehe es auch so. Also Grauburgunder ist halt natürlich wirklich, das funktioniert so von selbst irgendwie. Mhm. Ja, ist in aller Munde und ist auch toll, hat auch ein klares Profil in Deutschland. Schmeckt immer so, mal vielleicht ein bisschen cremiger und ein bisschen, aber er ist eigentlich immer trocken und ist unkompliziert und hat nicht so viel Säure und das ist so, einfach, ich kann das schon verstehen, warum der Grauburgunder so unglaublich erfolgreich ist, aber ich selbst erfreue mich mehr am Weißburgunder. Ich finde Weißburgunder eigentlich einen Tick eleganter und feiner.
Ja, geht mir auch so. Wie ist das mit den sozusagen mit den Restzuckerstufen? Wie entwickeln die sich so vom Gutswein? Die liegen ja dann schon so um die wahrscheinlich 5 Gramm oder sowas, ne?
Weißburgunder hat 3,5.
Ah, okay.
Also 3,5, maximal 4. Achtet, das ist so ein bisschen jahrgangsabhängig. Also 2018, wie gesagt, habe ich eher trockener interpretiert, 2019. Gerade im Gutsweinbereich gefallen mir so diese 3 bis 5 Gramm halt unglaublich gut, weil sie halt die Weine sehr trinkig machen und ich will da keine Freakshow starten da mit den Gutsweinen. Das kann man immer noch machen bei den großen Gewächsen und oder bei auch bei den Ortsweinen und so weiter, aber ich finde das einfach wunderbar trinkig und lecker.
Ja, ich hatte gestern die
animierend.
Es ist ich hatte gestern die Gutsweine von Hans-Jörg Rebholz im Glas und der ist ja einfach völlig kompromisslos mit seinen Weinen. Geht ja irgendwie auf 0,2 Gramm runter oder die haben höchstens 1,2 und dann ist es halt bam. Das ist schon da muss man dann auch Fan sein, ne?
Du, das sind aber auch so, das muss jeder Winzer selbst wissen, wie er es macht. Also ich mache auch keine Weine für einen großen Markt. Ja, ich mache es halt so, wie es mir schmeckt. Und das habe ich eigentlich auch schon immer so gemacht. Ja, und ich finde das halt so mit, gerade in dem Gutsweinbereich irgendwie sehr animierend und macht mir Freude. Und ich habe ja nicht nur Winzerfreunde in unserem bekannten Kreis. Und das ist ganz spannend. Ja, das ist total, ich mache das immer wieder, das ist ein tolles Spiel. Ja, du machst 5 Flaschen auf, stellst sie auf den Tisch bei einer Party oder bei einer Einladung und guckst mal, welche zuerst leer ist.
Ja.
Und die hat gewonnen.
Genau.
Und das ist immer wieder ganz interessant zu beobachten, ja. Also
und das sind dann schon eher die Balance, oft, die Balance suchen so. Das sind
Weine, die eine gewisse Balance haben, Und aber das kommt auch so ein bisschen auf den Jahrgang an, ja. Also ich finde 2019 steht das ganz gut.
Ja.
2018 hat es mich total genervt, jedes Gramm. Da waren die bei uns auch brutal trocken und so, ja. Aber ich finde 2019 passt wieder so ganz gut.
Ja, finde ich auch. Sehr ausgewogen. Also hier beim Weißburgunder. wenn man den, ich weiß nicht, wer ein zweites Glas daneben hat, da macht es Spaß, irgendwie dann auch in den Grauburgunder reinzuriechen, finde ich. Weil der eben dann auch wieder in diese Würze geht und dieses Tabakige auch so ein bisschen hat, finde ich. Das Nussige eben auch, was typisch ist für Grauburgunder jetzt als ja. Und der Weißburgunder ist einfach so schön, ja, so weißfleischig, irgendwie wie so weiße Weinbergspfirsiche und so ein bisschen Kernobst auch mit dabei, ein bisschen Birne und Apfel, das ist schon sehr schön, ne?
Ich finde aber 19 Grauburgunder eigentlich sehr anspruchsvoll. Ja, also wir haben uns immer wieder kaputt gelacht, weil da sind spontan vergorene Sachen drin, ja, und die haben so eine ganz coole wilde Art, so was Dunkelwürziges auch in der Nase, was
deutlich dunkler als der Weißburgunder, ja.
Ja, ja.
Also gut, die Trauben sind ja auch ist dunkler. Echt wie, ja, genau, ich wollte gerade sagen, es ist echt wie die Trauben, ne? Also
Ja.
Das sieht ja auch schon viel erdiger aus, wenn man es in der Hand hält. Und das hat er halt auch im Aroma. Ne? Ja, das finde ich auch. Und es ist wirklich eine ganz andere Frucht. Das ist eher so, ich finde, eher so René Claude, eher so Richtung Mirabelle oder sowas. Und dann vielleicht auch ein bisschen Grapefruit, also ein bisschen mehr zitrische Noten auch mit drin. Aber eben auch so mit Schale, so herb, so leicht herbe Noten mit drin. Schon spannend.
Also so trinke ich Grauburgunder halt auch gerne. Mhm. Ja. Das ist nicht so, das ist nicht banal. Ja. Das ist einfach auch, hat einen gewissen Anspruch, hat auch eine Würze in der Nase und ist nicht fett, hat auch eine schöne Frische und eine gute Säure. Und es stammt alles aus Sieversheim, also aus unseren Weinbergen, aus Sieversheim Weinbergen. Wir haben ja keinen... Wir haben ja keinen Zukauf bei uns. Alle Trauben kommen ja aus unseren eigenen Parzellen und das ist mir auch wichtig. Und
Und so habt ihr in den letzten Jahren aber dann auch, also im Laufe der Zeit, dann auch einfach zukaufen können, ne? Weinberge zukaufen können. Von wie viel auf wie viel ist es gegangen so im Laufe der letzten 20 Jahre?
Ach, das ist so sukzessiv. Ich habe angefangen mit 8 Hektar und jetzt immer ganz langsam bei 24 gelandet und das ist eine gute Größe, mit der man ganz gut arbeiten kann. Und auch nichts zukaufen muss. Ja. Ja. Also so, das ist auch so meine Idee vom Weinmachen. Eigene Trauben aus eigenen Weinbergen und die verkaufen und wenn es leer ist, ist es halt leer. Ja. Also es gibt keine Zukaufslinien oder sonstiges, keine Abfüllerweine oder alles Bio und alles aus eigenen Weinbergen.
Ja, Bio seit wann?
Seit 2006. Ja, 6 umgestellt, also 8 war dann erste Bio-Jahrgang.
Mhm. Offiziell durfte man es dann drauf labeln. Mhm.
Ja.
Wie viele Leute braucht man, um 24 Hektar zu bewirtschaften?
Kommt auf die Saison an. Also ja, so 4 Feste, ansonsten 2 Azubis und in der Saison halt Aushilfskräfte, die aber schon seit 20 Jahren zu uns kommen und unsere wir haben gerade heute ein Jubiläum von unserer ganz langjährigen Mitarbeiterin, die bei uns das Büro macht, die Conny. Mhm. Die hat heute 25-jähriges Jubiläum.
Okay.
Ja, ganz, ganz cool. Haben wir heute eine Flasche Sekt aufgemacht für sie.
Was auch eine Leidenschaft von dir ist, ne? Sekt, Schaumwein.
Ja, auch. Ja. So ähnlich wie Rotwein, ist auch so ein bisschen Hobby.
Gehört auch zum Gemischtwarenladen. Ne? Auch der, also genau. Chardonnay natürlich als
Chardonnay
Basis
und
auch.
Weißburgunder. Ja, richtig. Chardonnay, Weißburgunder. Gibt es auch 2019, das ist auch, finde ich, auch tolles Jahr für Sektgrundweine. Da werden wir auch in 3-4 Jahren große Freude dran haben, eher in 4 Jahren.
Ja. Sehr schön, der fächert sich auch sehr schön auf, der Grauburgunder, wenn er noch ein bisschen mehr Luft bekommt.
Mhm.
schon
dabei. Ich habe hier eine Flasche, die ist schon 3 Tage auf. Mhm. Passt schon.
Ja. Wie viel Anteil machen die Gutsweine aus, so in etwa? Also letztlich fächert sich das ja auf in Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine und dann sozusagen diese Reservelinie, ne, diese R-Linie.
Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ich müsste es mal ausrechnen. Mhm. So gefühlsmäßig so vielleicht die Hälfte. Mhm. Bisschen mehr.
Ja.
So die Hälfte vielleicht, ja. Was bei uns halt auch sehr stark ist, sind die Ortsweine, also gerade so Porphyr und also Sieversheimer, Neubamberger und Fürfelder Riesling. Mhm. Darüber die GGs und immer wachsend halt diese ganzen Reserve-Linien. Mhm. Auch Chardonnay nimmt zu. Wir machen ein bisschen Sauvignon Blanc auch mittlerweile im Akazienholz. Das ist auch ein sehr erfolgreiches Projekt.
Okay.
Und
wie kommt das zustande? So. Wie seid ihr darauf gekommen?
Habe ich mal angefangen, mit vor 4 Jahren Sauvignon ins Akazienholz zu legen. Und das fand ich so großartig. Da habe ich das Projekt weiter ausgeweitet. kennst du ja. Also Rebsorten.
Ja.
Gibt's ja einige bei uns.
Ja, wir hätten ja auch gerne den Sauvignon, also den Gutswein mit reingepackt, wenn so eine Kiste halt 7 Fächer hätte, aber die hat halt nur 6.
Ja.
7 wäre wie Quatsch gewesen, deswegen mussten wir ja einen rauswerfen. Im Prinzip gibt's ja auch noch, letztlich gibt's ja auch noch den 2018er Spätburgunder als Gutswein, ne? Spätburgunder hast du mittlerweile auch in 3 Varianten. 2 oder 3 Varianten?
3, genau. Ja, es gibt einen Spätburgunder Gutswein im großen Holzfass. Dann den Sieversheim Spätburgunder, der kommt aus einer Parzelle oben auf dem Sandberg, auch von so einem tertiären ehemaliger Meeresküste, auch mit Austern und Muscheln und Fossilien in dem Boden drin, ähnlich wie auch der Silvaner. Den haben wir jetzt gerade gefüllt, letzte Woche.
Okay.
Den 18er. Ja. Und darüber machen wir so eine Reserve Pinot aus einer Herkratzparzelle, die noch nicht GG ist. Die Parzelle gibt es erst seit 5 Jahren und da bin ich noch ist noch nicht reif für großes Gewächs, aber soll es irgendwann mal werden. Mhm. Momentan heißt der Spätburgunder R.
Ja.
Ja.
Hat sich insgesamt auch gut spannend entwickelt in Rheinhessen auch, ne, der Spätburgunder.
Ja, es sind keine großen Mengen bei uns, aber es macht Freude und es gibt tolle Spätburgunder. Ich habe heute einige probiert aus Rheinhessen, GGs, aus dem 18er Jahrgang und das war alles großartig. Das ist violett, das ist reduktiv, das ist fein, das ist elegant, das hat Säure, das ist null, überhaupt gar nicht marmeladig, das ist sehr eigenständig und ich war ziemlich geflasht heute Morgen von den Spätburgundern.
Ja.
Ja. Wir hatten eine Probe im VDP, Anerkennungsprobe von den großen Gewächsen und da standen die ganzen 19er Rieslinge und auch die 18er Spätburgunder und da kann man sich wirklich drauf freuen, was das für geniale Spätburgunder sind aus 18, aus so einem eigentlich heißen Jahr, weil die Weine waren so präzise und so groß, sensationell. War tolles Erlebnis heute Morgen.
Okay. Bin ich mal gespannt. Ja.
Kirschig auch, also gar nicht irgendwie, also frisch, kirschig, pH niedrig.
Ja, das ist schön, das hat sich, also Spätburgunder hat sich für dich unglaublich entwickelt in Deutschland. Das ist also gerade auch in Rheinhessen. Ja. Und ich finde es auch genial, was mittlerweile von der Mosel kommt, auch wirklich neu entdeckt, war ja auch mal wirklich eine Spätburgunder-Domäne, ich glaube bis in die 1920er Jahre rein und dann ist es irgendwie abgebrochen und jetzt kommt es wieder. Das finde ich schon super.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Schön.
Cool.
Scheurebe.
Gerne.
Eine meiner Lieblingsweine ist die Scheurebe. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für mich selber. Ich habe nämlich, ich mache jetzt mal eine 2007er Scheurebe von dir auf.
Ach komm.
Ja. So.
2007, ja, nicht hab, 17.
Nee, 7. 7. Ich habe genau, ich habe tatsächlich noch die letzte Flasche 2007er Scheurebe von dir aus dem Keller geholt. Ich habe die einfach mal damals weggelegt und so im Laufe der Zeit immer mal wieder aufgemacht, weil der war ja schon damals unter Screwcap, also unter Drehverschluss. Und das war ja damals noch selten, recht selten. Ich glaube, du hast 2006 hast du den ersten abgefüllt, ne?
Genau.
Das war, du hast irgendwie von einem erkrankten Nachbarn, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du die übernommen in Weinberg.
Richtig,
Erstmal so, um ihn zu bewirtschaften und dann, glaube ich, dann grundsätzlich übernommen. Und 2006 war dann sozusagen der vierte Beitrag in meinem Blog war die Scheurebe aus 2006. 2007 habe ich dann halt ein Kistchen gekauft und das ist jetzt die letzte Flasche. Und
lustig.
Die hat sich,
das ist ja abgefahren.
Die hat sich geöffnet mit Druck. Also ich habe die aufgemacht, da war Druck drauf und als ich den Wein jetzt als ich den Wein eingeschenkt habe, war noch Kohlensäure drin. Ja. Und jetzt haben wir einen Wein im Glas, also ich habe jetzt den Wein im Glas, der duftet wie ein gereifter Riesling, das ist der Hammer, echt.
Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ich wollte, im Prinzip wollte ich einen Riesling-Weinberg in der Herkratz. Und das war ein befreundeter Winzer und der wollte mir den Weinberg verpachten. Und dann hat er gesagt, wenn du den haben willst, dann musst du auch noch einen Scheu nehmen, Und den wollte sonst niemand, Er sagt, oh mein Gott, aber was soll ich jetzt mit dem Scheuwinger da, Und dann habe ich gesagt, komm, ich mach das, ich nimm den. Und dann hatte ich 1500 Liter Scheu in meinem Keller und das hat aber genial geschmeckt. Das war 2006 war das.
Ja, 2006.
Was genau, das war kein einfacher Jahrgang war. Ja. Das war ja nicht einfach, Und genau, und dann dann habe ich auch mal den abgefüllt und das war ruckzuck verkauft und das ist halt ein uralter Weinberg damals, den ich da übernommen habe, auch auf dem Porphyrboden, auf einem sehr mineralischen, steinigen, eher kargen, trockenen Standort. Und und dann haben wir das Projekt so ein bisschen weiter ausgebaut in den letzten Jahren und aber abgefahren, 2007.
Das ist so schön.
Echt mal gucken, ob ich das noch hab.
Mhm. Das ist so schön geworden, unglaublich. Ich habe den vorhin zu Hause aufgemacht, weil ich dachte, wenn er jetzt nichts mehr ist, dann brauche ich ihn auch nicht mitzubringen. Und da hatte der eben diesen, erstmal Plöpp, ne, als ich den aufgedreht habe und dann eben diese Kohlensäure noch drin und dann duftete der so ganz leicht nach Honig und dann kam aber schnell wirklich Zitrone und Grapefruit, das war ganz frisch. Und jetzt ist hier so ein ganz leichter Petrolton reingekommen, aber wirklich nur so ein Hauch und das ist gelbes Obst, das ist der ist saftig, der ist frisch, der ist total da, das ist super, ist total schön gereift.
Lustig. Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Schade. Egal.
Ja. Also, sehr schön. Und der neue, sozusagen, der 2019er, der ist, da hast du jetzt dann auch noch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, kommt das auch aus Neubamberg und Uffhofen. Also, du hast ein bisschen was noch neu dazu gepflanzt. Nee,
Uffhofen nicht mehr.
Okay.
Wir haben nur noch Sieversheim und eine Parzelle in Neubamberg.
Okay. Ja. Und Neubamberg ist ja im Prinzip direkt die Nachbar-
Gemeinde, das ist ein eigentlich rotliegendes, ein relativ kühler Standort, aber ein roter, ganz roter vulkanischer Boden auch. Und in Sieversheim die Parzellen, die haben ja schon länger und die sind mittlerweile auch alle alt. Und ich bin halt ein Fan von sehr reifen Scheu, also ich ernte Scheu gerne fast überreif, wenn er so schon eigentlich gewissermaßen übergeht, aber noch keine Botrytis zeigt. Also noch nicht. Ich mag keine Botrytis, aber Scheu muss halt richtig gar sein bei der Lese, Und das wie so ein, wie, wie ein Stück Fleisch halt, ja, was ja. reift einfach, ja, und ja. dann
kalt kriegst abgehangen. Du halt
diese Exotik, genau, ja, und dann kriegst du halt diese Exotik da rein, ja.
Und das ist aber doch, das ist aber dann konträr zum Sauvignon Blanc, oder?
Ja, ja, ne, ich mag auch Sauvignon nicht so gerne grün. Wir ernten Sauvignon auch eher so ähnlich wie Scheu auch, also lieber reif. Ja.
Wobei ich schon überreif. Finde, dass die Scheu hier, also jetzt in diesem Jahr, schon auch wirklich was Sauvignon Blanc-haftes hat. Also das ist schon sehr, also von der Aromatik finde ich schon grün. Da ist so Zitronenmelisse, da ist ein bisschen Limette mit drin, da ist so ein bisschen, ich würde sogar sagen, ein bisschen Brennnessel mit drin. Und dann wird's dann geht's so in diese weiße Johannisbeere und ein bisschen Holunderblüten vielleicht. Mm. Aber es hat schon.
Das ist auch schon ein bisschen der Jahrgang. Mm. 2007 zum Beispiel, was du da jetzt aufmachst, das war viel reifer, das war viel. Das, oder auch 2006, 2009 auch. Also ein bisschen jahrgangsabhängig, ja. Aber Scheu, finde ich, muss wirklich fast von selbst runterfallen vom Stock, wenn du so willst.
Ja. Ich finde es total dann schön. Ich finde den Wein toll.
Dann kriegst und dann, das ist ja das Schöne, dass es bei uns dann auch noch die Säure behält. Und wir machen da auch keine Maischstandzeit. Ich tue das direkt pressen.
Mhm. Wo machst du Maischstandzeit? Beim Grauburgunder? Silvaner?
Ja, nee.
Auch nicht.
Silvaner ein bisschen, dann presst sich's besser. Mhm. Aber Riesling auch, kommt auf den Jahrgang an. Ich entscheide das immer sehr spontan, wenn ich die Trauben sehe.
Ja.
Und die Temperatur und der pH-Wert und die Säure und so. Aber ja, Scheu ist halt, hat halt einen Stellenwert auch in Rheinhessen, kommt ja auch aus Rheinhessen. Der
genau.
Scheu ist ja in Alzey geboren.
Mhm.
Der Georg Scheu, und hat das da damals, ja, auch schon ein paar Jahre her, gekreuzt. Und von daher ist das irgendwie auch eine Story für Rheinhessen und so ein bisschen die Antwort auf Sauvignon Blanc.
Mhm.
Und ich will heute auch kein Sauvignon mehr pflanzen. Das sind auch alles so Relikte aus meiner Anfangszeit, als ich hier so losgelegt habe. Ich finde, die Scheu hat mittlerweile bei uns einen viel größeren und wichtigeren Stellenwert als Sauvignon.
Was ich total schön finde, ja. Ich habe es auch immer vorgezogen, muss ich sagen. Es ist einfach eine schöne Rebsorte. Mhm. Und sie wird so selten, immer noch so selten, so schön trocken ausgebaut. Ne? Also ich meine, der Alexander Giesler macht das auch schon lange. Bei Keller gibt's eine bekannte Scheu, aber so viel, sehr viel mehr. Also ich habe immer noch zwei Flaschen vom Axel Köhler im Keller.
Guck mal da.
Ja, der hat.
Ach, lustig. Cool.
Ja,
der hat auch tolle Scheu gemacht.
Ja, toll. Toll.
Ja.
Ja. Genau, aber das wird es nicht wieder geben, leider. Aber der hat tolle Scheu gemacht, ja. Aber ich finde auch, es ist auch eine dieser rheinhessischen Rebsorten, die eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben könnte. Fränkisch ja auch, in Franken gibt es ja auch noch. Gibt es auch noch ein paar, die echt auch schöne Scheureben machen, aber es ist halt insgesamt auch recht wenig, leider.
Hm.
Ja, genau. Ja, und diese Scheurebe, das muss ich jetzt noch dazu sagen, zu der Zeit habe ich in Bonn gewohnt und die habe ich in der Videothek in der Südstadt gekauft. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Bernd Hundhausen und die Videothek in der
Südstadt. Hundhausen,
genau.
Das war unser erster Fachhändler in der Gutsgeschichte.
Siehste, ja. Und der hat damals, als ich die gekauft habe, hat er sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Jetzt ist nochmal 13 Jahre drauf bei der
27er. Sehr cool. Ja, der Bernd, der war letztes Jahr noch bei uns. Der kauft immer noch bei uns.
Mhm. Ja.
Nicht viel, aber wir sehen uns immer wieder sehr gerne. Sehr cool.
Na?
Abgefahren. Ja,
so viel zur Geschichte.
Du kennst dich unglaublich gut aus, Christoph.
Naja, ich habe jetzt, wahrscheinlich gehört dein Weingut auch mit zu denen, das ich am stärksten oder intensivsten verfolgt habe, auch in den letzten, jetzt 13, 14, 15 Jahren. Ne? Das ist so, Das ist halt so eine frühe Liebe gewesen. Also, das ist,
yeah. ne? Yeah.
Also, Schön. Also die ersten Weine, die ich aus Rheinhessen tatsächlich selber gekauft habe, das war Heil zu Herrnsheim. Das war einfach auch ein tolles Weingut. Mhm. Und Stefan Sander. Bin ich auch recht früh hingekommen und dann kamst du eigentlich mit deinen Weinen. Und das hat mich irgendwie. Dann hat mich einfach dieser Riesling vom Porphyr so angefixt, damals schon.
Ja. Genau. Ja. Cool.
Ja.
Top.
Apropos Riesling.
Ich habe gerade mal Riesling eingeschenkt.
Genau, wir haben ja noch einen Wein hier. Riesling Gutswein. Sozusagen die Basis einer ganzen Phalanx von Rieslingen, die du mittlerweile hast. Das ist so das, was sich so am stärksten entwickelt hat, ne? Also weil du einfach neben dem Gutswein dann eben und dem bekannten Riesling vom Porphyr, was sozusagen eine Ortswein oder eine trockene Spätlese ist, und dann eben der Herkritz, der so schnell bekannt geworden ist, Herkritz und Höllberg als Großgewächse, und dann hast du dich erweitert und noch so ein paar Lagen mit dazugenommen in den letzten Jahren.
Genau, ja. Es waren dieses Frühjahr 45 Einzeltanks Riesling, die wir auf dem Tisch stehen hatten hier bei uns.
Das ist wie eine Champagne.
Wahnsinn.
Ja.
Irre. Also,
krass, also 45 Parzellen ja durch quasi.
Nicht ganz 45 Parzellen, das sind nicht ganz 45, aber es kommt halt auch oft vor, dass wir aus einer Parzelle verschiedene Erntedurchgänge haben, die halt auch alle getrennt ausgebaut werden, alles in kleine Tanks und in oder Fässer, Holzfass, kleine Tanks, manchmal auch eine Partie haben, die einfach, wo ich mich im Herbst nicht entscheiden kann, ob ich das jetzt ins Edelstahl lege oder ins Holz, und dann mache ich die Hälfte so, die andere Hälfte so, und so ergibt sich das dann, dass du dann im Frühjahr plötzlich 45 Riesling-Einzeltanks da auf dem Tisch stehen hast, wie ein großes Puzzle.
Ja.
Und dann wird halt mal gepuzzelt, ja. Wie es passt einfach, wie es zusammenpasst. Und auch dieser Gutsriesling, den wir hier haben, ist aus 2019, der wird nicht in großen Tanks gemacht, sondern er kommt alle aus, das kommt alles aus kleinen Fässern und Tanks, die dann halt zusammen gewürfelt werden in dem Keller, und die Trauben kommen aus verschiedenen Parzellen am Höllberg und auch aus der Herkratz. Mhm. Wir haben eigentlich gar nicht so diese klassischen Gutsweinparzellen, wenn du es so willst. Es gibt am Höllberg Hangfuß schon zwei Weinberge, die jedes Jahr in Gutswein gehen, ja, aber im Prinzip sind das doch tendenziell ein Tick frühere Erntestufen, die wir etwas früher ernten, rausernten, hier und da auch. Natürlich diese zwei Gutsweinparzellen am Hangfuß, aber oder auch jüngere Reben in der Herkratz. Also ungefähr halb, ungefähr 50% Höllberg, 50% Herkratz, und alles handgelesen. Das sind alles tolle Parzellen und halt Partien, die halt ein Tick leichter sind, und ja, aber auch hier haben wir schon einen kleinen Holzfassanteil beim Gutsriesling.
Ja. Ja, das hat auch schon echt viel. Das ist schon sehr elegant und geschliffen, finde ich. Das ist
Es ist momentan, es war vor der Füllung ein Tick würziger noch, ein Tick dunkler, dunkelwürziger. Das ist jetzt so ein bisschen subtil im Hintergrund. Hat so ein bisschen zugemacht jetzt nach der Füllung, aber das ist mir eigentlich ganz recht so, weil das ist eigentlich typisch für unsere Weine hier auf diesen Porphyrböden, auf den vulkanischen Böden, die immer ein bisschen mehr Zeit brauchen, bis sie sich öffnen. Im jungen Stadium sind die oft so ein bisschen subtil und karg und zurückgezogen und verschlossen, und so nach einem Jahr öffnen sie sich dann und entwickeln so eine Dunkelwürze gepaart mit dieser tollen Säure.
Mm.
Und das finde ich ein ganz klassischer, toller, eher kühler Gutsriesling, den wir hier haben.
Ja, ja. Also der hat auch warme Fruchtnoten drin, aber insgesamt überwiegt einfach dieses leicht herbwürzige, auch sowas von Ja, so Schalen von Zitronen oder Orangen, so ein bisschen was. Hm. Steinige, ja. Ich hatte ja irgendwie vorhin so eine Note von Zimt in der Nase, auch so eine leichte Würze. Ja, genau, und dann kommt das Salz, ne, hinten raus. Also die Säure ist sehr, sehr klar und präzise und dann kommt hinten raus das Salz. Das ist schon super.
Ja.
Sehr schön. Ja. Und ja, das entwickelt sich erstmal über die nächsten Jahre weiter, ne?
Ja, genau. Auch da habe ich jetzt den Anspruch, so ein Gutsriesling, der muss nicht nach 2 Jahren getrunken sein, sondern sowas ist auch durchaus ja für die nächsten 5-6 Jahre gedacht, ja. Aber das muss jeder selbst wissen, wie er das am liebsten trinkt. Aber
ja.
Also, sagen wir mal, abfallen tut das nicht nach 3-4 Jahren, sondern das lebt.
Nun ist es ja auch wirklich alles unter Schrauber und da entwickelt sich das auch tatsächlich langfristiger. Ne? Das dauert einfach länger, ja, bis sich das dann auch verändert.
Ja, ja, das ist richtig.
Ja. Das ist schon, die Entwicklung ist schon gedämmt dadurch. Ja,
ja, das stimmt.
Hattest du mittlerweile, ich glaube, ich hatte letztes Jahr hatte ich so einen Teil Ortsweine unter Schrauber und einen Teil unter Kork. Oder was vorletztes Jahr, ich weiß nicht ganz genau. Aber suchst du das nach Märkten aus, dass du manche Märkte mit Schraubern und dann manche mit Kork bedienst?
Ah, ja, das ist ein leidiges Thema. Also, es gibt ein paar Fans von Naturkork. Wir haben viel probiert und viel weggelegt und jetzt auch mal wieder geöffnet. Und die Ergebnisse vom Schraubverschluss waren eigentlich nach 5 Jahren doch immer wieder besser. Und ich ärgere mich halt auch so unglaublich, weil da steckt halt so viel Herzblut und Arbeit drin, wenn du dann wieder einen Kork hast. Mhm. Ja. Und oft ist es dann so bei diesen Proben, dass du dann so eine Vergleichsprobe hinstellst, blind, ja, und dann hast du dann gerade in so einer Probe, wo Schrauber und Korkflaschen, ich mach's meistens mit Porphyr, weil das ist halt so ein wichtiger Wein für uns.
Ja.
Das machen wir jedes Jahr, dass wir so 5 Jahre Kork gegen Schrauber stellen.
Mhm.
Und wenn du dann noch einen Kork da drin stehen hast, in so einer Probe,
ja.
Und dann ist die Entscheidung für die nächste Füllung eigentlich ziemlich klar. Das ist eigentlich, musst du es auf Schraub füllen, ja. Weil es total nervt, ja, der Kork. Und aber ich bin halt auch so ein bisschen gewissermaßen so ein Traditionalist, ja, und ich mag auch den Kork. Von daher werde ich also die GGs auf jeden Fall auf Kork lassen.
Mhm.
Auf einem ganz hochwertigen Naturkork, wo wir mittlerweile über 1 Euro pro Kork sind.
Mhm.
Und selbst da immer mal wieder Kork haben.
Gibt's doch
da,
trotzdem,
ja. Auch,
krass.
Ja, krass. Wo ich mich unglaublich ärgere dann auch.
Ja.
Aber tendenziell gehört es irgendwie dazu, ja, so ein Naturkork. Aber gerade in diesem Gutswein-Ortsmann-Bereich finde ich das eigentlich ganz gut mit Schraub.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
ich auch.
Ja. Immer wieder ein leidiges Thema.
Aber wenn ihr die nebeneinander stellt, wie, also die entwickeln sich ja schon massiv unterschiedlich, die Weine dann, ne? Also auch wenn du wirklich einen guten Korken hast, aber die Weine sind schon echt andere, ne?
Wenn du es direkt aufmachst und du hast einen tollen, guten Kork, und du machst auf und stellst sie hin, und dann gewinnt eigentlich eher der Top, also der perfekte Kork, schmeckt im ersten Moment ein Tick besser. Wenn du den Wein 10 Minuten Zeit gibst, ist der Schrauber besser.
Okay.
Die sind erstmal so, wenn du sie frisch aufmachst, sind sie so verschlossen und haben sowas, einfach was Verschlossenes so. Und Aber die brauchen 10 Minuten Zeit, Luft zu atmen im Glas oder auch in der offenen Flasche und dann halt haben diese Schraube halt einfach viel mehr Frische. Ja. Viel mehr Frische und viel mehr sind präziser eigentlich.
Okay.
Viel mehr. Ja. Aber ein perfekter Kork ist dann auch ähnlich gut. Ja. Von daher, man muss sehen, ja, wie es. Ich bin da momentan auch, also manchmal so hin und her gerissen, ja, zwischen Tradition und Vernunft.
Ja, ich kann das auch gut verstehen. Also es hat halt, also Schrauber ist halt wirklich weniger sexy auch irgendwie. Das hat also weniger romantisch auch und irgendwie hat es ja, es Wein halt auch immer irgendwie hat was mit Emotionen zu tun und wir haben es halt hier nun mal einfach gelernt irgendwie mit den Korken und ist ja vielschichtig. Also den Wein aufzumachen, dieses Ritual und dann gibt's diesen Plöpp und das hat schon auch was mit sich auf den Wein einzulassen zu tun. Unterm Strich bin ich letztlich definitiv ein Schrauberbefürworter. Also insofern sind es irgendwie auch so zwei Seelen. Ja.
So ist es ja, genau.
Ja.
Ja.
Ich glaube, jetzt haben wir's.
Dann freuen wir uns auf die. Dann freuen wir uns auf die Ortswahl.
Ja. Gerne.
Das machen wir
auf
dann.
Auf jeden Fall. Machen wir nochmal.
Vielleicht vor Ort oder wie auch immer.
Wie auch immer. Wie viel gibt's denn? Wie viele Ortsweine mittlerweile?
Weiß man ich mach. Nee, ich mache nur noch die drei Rieslinger, also Sieversheim, Neubamberg, Fürfeld und Spätburgunder Sieversheim. Mhm. Und Weißburgunder und Silvaner habe ich in diese Reservlinie gesteckt. Ja, okay. Das ist neu dieses Jahr, weil ich die erst später auf den Markt bringen will, weil ich den Wein mehr Hefe und mehr Holzfass geben möchte. Mhm. Und ich finde die besser aufgehoben in dieser Reservlinie, die wir sowieso haben. Und weil es bei Spätburgunder und Riesling natürlich darüber auch noch, bei Spätburgunder noch nicht, aber es geben soll, das Großgewächs geben soll, finde ich das irgendwie vom System her schlüssiger. Mhm. Aber also Weißburgunder und Silvaner gibt es als Reserve mit mehr Hefe, mit großen Holzfass, nach wie vor von der Stilistik der Weine nicht viel verändert. Ein bisschen mehr halt Hefe und Reife. Mhm. Später in Verkauf und das ist neu bei uns im Sortiment, aber ansonsten hat sich nichts wirklich geändert. Okay. Also Ortsweine, Riesling und Spätburgunder.
Drei Riesling und ein Spätburgunder.
Genau.
Ja. Ja, schön, freue ich mich
drauf. Muss mal wieder vorbeikommen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, ich mich auch. Sobald es wieder geht, machen wir das. Wer noch so ein bisschen tiefer in das Weingut einsteigen möchte, wir haben ja letzten Mai, Juni haben wir einen Podcast aufgenommen, wo wir uns wirklich intensiv mit dem Weingut und den Weinlagen und so weiter beschäftigt haben. Das kann man hier sozusagen in der im Blog nachhören. Gibt es als Folge, als Einzelfolge. Genau. Und kurze Ankündigung noch. Nächste Woche Mittwoch gibt es die nächste Live-Sendung mit Holger. Das ist dann wieder drin Flaschen und wir beschäftigen uns mit drei Weinen aus Württemberg. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Hessigheimer Riesling von Stefanie und Fabian Lassack probiert hast, Daniel. Das ist auch ein super spannendes Projekt. Die beiden, die haben vor ein paar Jahren ein Weingut gegründet. Die Stefanie arbeitet in Württemberg bei Wörwag und der Fabian Lassack macht den Keller mit Rainer Schneidmann zusammen. Mhm. Und die haben halt ein eigenes Weingut in Hessigheim am Neckar. Das sind Steillagen, ist Muschelkalk im Wesentlichen.
Ja.
Und die machen halt einen Riesling, der schmeckt eigentlich wie Chablis. Also Riesling aus dem Chablis. Das ist echt sehr, sehr eigen und sehr schön, finde ich. Und dann dazu haben die jetzt irgendwie frisch gepflanzt so eine Selektion Marcel aus dem Burgund und eine von Blaufränkisch aus dem Burgenland von Moritz, was auch sehr gut ist.
Ja.
Genau, und dazu gibt's dann irgendwie einen Sauvignon Blanc von Zimmerle und einen Lemberger von Annie Knaus. Und das gibt's nächste Woche. Und wer irgendwie mit trinken möchte, der kann beim Bernd-Kreis in Stuttgart noch bestellen. Und das Ganze ist irgendwie als Info auch im Blog bei mir.
Cool.
Genau.
Werde ich mir dann besorgen. Wunderbar.
Ja.
Cool.
Ja.
Klasse.
Sehr schön. Vielen Dank, Daniel. Das
ich
war sehr
dir.
Schön, sehr informativ und sehr, ich will es kaum sagen, aber lecker.
Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, sehr schön.
Super.
Also, bis bald.
Mach's gut. Ja. Ciao.